Also gestern, alle, die da waren, ich habe ja da so ein bisschen was über die Wissenschaft erzählt, dass der Islam sehr schlecht mit der Wissenschaft vereinbar ist und dass die ganzen Moslems überhaupt nichts von Bildung halten, und habe da so ein paar Sachen angerissen, die dann, da hätte ich wahrscheinlich noch ewig weiter predigen können. Und da ihr alle so begeistert von dem Thema wart, habe ich beschlossen, das heute einfach mitzubringen. Und wo das herkommt, habe ich noch viel mehr. Weil wenn man was Naturwissenschaftliches studiert, wird man früher oder später ständig mit Darwin konfrontiert. Und irgendwann kommt man immer wieder an den Punkt, wo man denkt, kann ich meinen Glauben mit meinem Beruf kombinieren? Kann ich das miteinander vereinbaren? Kann ich wirklich etwas studieren, wo alle glauben, es gäbe einen Urknall? Kann ich meinen Glauben im Moment noch vereinbaren mit dem, was ich in der Uni gelernt habe? Und ich habe in all den Jahren, wo ich studiert habe, festgestellt, ja, kann ich. Und zwar, weil ich weiß, dass es keinen Urknall gab. Ich weiß, dass mein Gott ein Schöpfer ist. Ich weiß, dass mein Gott diese wunderbare, wunderschöne Welt erschaffen hat. Und wir wollen heute in die Geschichte von Noah gehen. In der Geschichte von Noah erkennen wir so viele Hinweise und Beweise, dass es die Welt wirklich so, dass die Welt so erschaffen wurde, wie Gott es in der Schöpfungsgeschichte schreibt. Und wir haben da ein paar wissenschaftliche Dinge mit dabei. Ich stelle euch ganz viele Fragen, nicht alle werde ich beantworten. Manche davon sind einfach Fragen, die für euch sind, wo ihr euch einfach Gedanken machen könnt. Was hat da Noah alles erlebt und wie war die Welt vor der Sintflut? Wie war die Welt nach der Sintflut? Und wie passt es mit der Schöpfungsgeschichte zusammen? Ich möchte aber trotzdem zu Beginn beten, bevor ich anfange. Herr, ich danke dir, dass du jetzt wirklich durch mich sprichst, dass du meinen Mund füllst, dass du uns diese Weisheiten offenbarst. Ich danke dir, dass diese Themen, die mich so sehr begeistern, dass du das so durch mich durch rüberbringst, dass es die Menschen hier genauso begeistert, dass sie das verstehen, dass sie greifen können, dass du der Schöpfer bist, dass die Bibel die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass die intelligentesten Menschen wirklich auch glauben können, weil sie wissen, dass alles in der Bibel Sinn macht. Und dafür danke ich dir, Herr, dass wir dir heute alle Ehre dafür geben können, dass alles seinen Sinn hat in der Bibel und dass die Bibel nichts als die Wahrheit ist. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Jeder von uns kennt, glaube ich, die Geschichte von Noah. Ich denke, so von klein auf oder auch früher oder später hat man diese Geschichte schon mal gehört. Und wenn du jetzt glaubst, dass Noah von jedem Tier ein Paar mitgenommen hat, werde ich dich heute vielleicht ein bisschen überraschen. Vielleicht weißt du es aber auch schon, dass das nicht nur ein Paar war. Aber ich finde die Geschichte so interessant, wenn man ganz genau hinschaut, wenn man auch mal hinschaut, wie lange waren sie überhaupt in der Arche und an was uns das alles erinnert. Als erstes möchte ich so ein paar wissenswerte Fakten zu Beginn nennen, und zwar, wie sah die Arche aus? Die Arche wird immer so klein gemalt mit so überquellenden Tieren. Also so, die gucken da immer überall raus. Ich glaube, wir haben hier auch so ein Kinderpuzzle von der Arche, wo irgendwie gefühlt die Tiere so richtig gequetscht sind und gefühlt der Elefant so groß ist wie das halbe Schiff. Aber das kommt überhaupt nicht hin. Die Arche war ein länglicher Kasten, so beschreibt es die Bibel. Und zwar, die war 300 mal 50 mal 30 Ellen groß. Verschiedene Bibelübersetzungen schreiben das so ein bisschen anders, aber das Grobe ist ungefähr gleich. So, und jetzt wissen wir, dass das 1,5 Mal so lang wie ein Fußballplatz ist. Stellt euch mal vor, wie lange man rennt von einem Tor zum anderen. Jeder, der im Schulsport Fußball mal gehabt hat, der weiß, wie weit das ist. Und es ist 1,5 Mal so lang und es ist so hoch wie ein vierstöckiges Haus. Es ist 6 Mal so breit, 6 Mal so lang wie breit. Das Interessante ist, dass diese Maße schon mit den Maßen der heutigen Schiffe übereinstimmen. Also die ganzen Ingenieure, die die besten Schiffe bauen, haben genau dieses Verhältnis für ihre Schiffe. Wie schlau Noah war, wie viel Weisheit er von Gott gehabt hat. Das heißt, die Arche war ein Schiff von gewaltiger Größe. Die Ladefläche betrug 9000 Quadratmeter und das Ladevolumen 40.000 Kubikmeter. Um sich das vorzustellen, jeder kennt doch bestimmt so einen Güterwagen der Deutschen Bahn. Dieses Ladevolumen, was ein Waggon hat, 280 Mal ist die Arche groß gewesen. 280 Mal. Was das für ein Riesentrumpf von Schiff war. Wie lange er daran gearbeitet hat. und wie viele Tiere da reingepasst haben. Man schätzt ungefähr, also Bibelforscher, steht alles in meiner Studienbibel, ich erfinde hier nichts, man schätzt, dass ungefähr ein Tier so in der Größe von einem ungeschorenen Schaf 33 bis 45.000 Mal in die Arche gepasst haben. Das heißt, die Arche war definitiv kein kleines Boot, wo zu kentern drohte oder sonst was. Oder wenn ein Elefant sich bewegt, ist es ein bisschen gekippt. Nee, die Arche war riesig. Kennst du 10.000 Jungtiere? 10.000 verschiedene Arten? Und die kleinen Tiere und die großen Tiere und der Durchschnitt, also da war definitiv viel Platz. Und ich glaube, das war auch gut so, weil wenn man mal lang auf einem Haufen hängt, kann das manchmal nervig sein, ne? So, dann der nächste interessante Fakt ist, wie sah die Erde vor der Sintflut aus? In der Schöpfungsgeschichte steht, da lesen wir, dass Gott das Land als einen Teil erschaffen hat und der Rest war Wasser. Das heißt, es war ein großer Kontinent. Viele Forscher wissen ganz genau, und dass selbst die, die an den Urknall glauben, die wissen, dass alle Kontinente und alle Länder irgendwie aneinander passen wie ein Puzzle. Das heißt im Umkehrschluss, dass durch die Sintflut diese Wassermassen so schwer waren, dass das Land irgendwann auseinandergebrochen ist. Klingt vielleicht erstmal absurd, aber diese Kontinentalverschiebungen gibt's auch heute noch. Daher entstehen Tsunamis, Erdbeben, Vulkanausbrüche. Das heißt, diese Nachwirkungen sind immer noch da. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn es die Sintflut wirklich gab, vielleicht ist Gott wirklich der Schöpfer. So, und dann wollen wir auch schon in 1. Mose 6 ab Vers 1. Hat die Genfer kein Altes Testament? Aha, dann gehen wir in die Hoffnung. Ich war gerade auch verwirrt, so wo ist das Alte Testament hin? Ja, ich lese mit euch. So, hier sehen wir, wie im Prinzip alles anfing. Die Menschen wurden immer zahlreicher und breiteten sich auf der Erde aus. Da bemerkten die Engel, wie schön die Töchter der Menschen waren. Sie wählten die schönsten aus und nahmen sie zu Frauen. Eigentlich nicht Engel Gottes, sondern Dämonen. Das müssen wir wissen, weil die guten Engel würden sowas niemals tun, sowas Widerliches und Perverses. Da sagte der Herr, die Menschen sollen nicht mehr so alt werden, ich werde ihnen meinen Lebensatem nicht für immer geben. Sie lassen sich immer wieder zum Bösen verleiten. Ich werde ihre Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen. Merkt euch das mal. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Weiter. Aus der Verbindung der Engel, also Dämonen, mit den Menschentöchtern gingen die Riesen hervor. Es gibt viele Funde, habe ich auch in meiner Faszination Bibel schon entdeckt, viele archäologische Funde, wo wirklich Riesen entdeckt wurden. Und hier sehen wir es in der Bibel. Die hatten riesige Schädel und es waren komplette Missgeburten, die aus dieser Bindung entstanden. Wie furchtbar muss es sein, dass ein Dämon mit einem Mensch Kinder zeugt. Das ist so widerlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe mich immer gefragt, warum musste Gott sowas Knallhartes und sowas Heftiges tun? Aber stellt euch mal vor, hier würden Riesen leben. Die sind nicht nur gefährlich, die sind ihr halbes Fleisch ist bösartig, eigentlich ihr ganzes. Und die sind gefährlich, die sind widerlich. Die haben Menschen gefressen. Das war furchtbar. Und das war Gott ein Gräuel, dass diese Dämonen mit den Menschen Kinder hatten. Das war so furchtbar, dass er gesagt hat, ich muss diese eine einzige Familie, die mir noch treu ist, die muss ich schützen. Wie krass krank und kaputt waren die ganzen Menschen und wie krass böse waren die alle, dass Gott so einen Schritt gehen musste. Wir kennen Gott als so einen liebenden Gott, als so einen liebenden Vater. Also wissen wir ganz genau, die Menschen mussten furchtbar gewesen sein, dass er so einen Schritt geht und die Sintflut bringt. Anders kann man sich das nicht erklären, wenn man weiß, wie gut Gott ist. Das heißt, er hat sich gesagt, es geht so nimmer weiter. Aber er hatte Gnade mit einer einzigen Familie, mit Noahs Familie. Nächster Vers, Vers 5. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Wie böse müssen die Menschen gewesen sein, dass er es bereut, sie erschaffen zu haben, obwohl er in der Schöpfung gesagt hat, ich hab's angesehen und es war gut. Sie hatten ihren eigenen Willen, die Menschen. Aber sie haben so heftig verbockt, dass Gott es weh tat. Das ist unvorstellbar. Ich werde die Menschen und mit ihnen die Tiere wieder vernichten, sagte er. Es wäre besser, ich hätte sie gar nicht erst erschaffen. Nur Noah fand Gnade beim Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah lebte so, wie es Gott gefiel, und hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Stell dir das mal vor, du bist die einzige Familie auf dieser großen, weiten Welt, die noch an Gott festhält. Wie viel Glaube muss er gehabt haben, standhaft zu bleiben und festzuhalten und zu sagen, nein, mein Gott ist größer und ich weiß, dass es meinen Gott gibt. Wie leicht haben wir es hier, in Einheit hier zu sitzen und zu sagen, hey, wir haben alle ein Ziel, egal was die in der Welt sagen, wir haben hier einen Fokus. Aber Noah war ganz allein mit seiner Familie. Natürlich war er auch nicht perfekt, aber er lebte nach Gottes Willen. Er hat ihn geliebt und hat nur auf ihn geschaut. Das war der Unterschied. Und welch Gnade war es, dass Gott nicht alles tot gemacht hat und gesagt hat, ich mach's vielleicht einfach neu und mach's besser. Nee, er hatte Gnade mit dieser Familie. Weil Noah ein rechtschaffender Mann war. Weil er Gott liebte. Nächster Vers, Vers 10. Er hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Vers 11. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben. Keiner wollte von Gott etwas wissen. Niemand beachtete das Recht und die Gesetze. Es gab nur ein Gesetz, und zwar Grausamkeit. Noch der Vers 12. War der da mit dabei? Ah ja, 11 und 12, genau. So, also wir wissen, der Auslöser war ein furchtbarer Auslöser, aber wenn wir uns in Gottes Lage versetzen, können wir das, glaube ich, mehr als verstehen. Wenn wirklich gar niemand mehr an Gott festhält und alle auf ihn scheißen, wenn ich das Wort mal so sagen darf, was hätte ihm anderes übrig geblieben? Was wäre ihm anderes übrig geblieben? Aber Noah war der Einzige. Und manchmal, da denke ich mir so, das klingt zwar alles heftig, aber viele Menschen heutzutage sind mindestens genauso schlimm. Aber Gott hat versprochen, er wird's nicht wieder tun. Natürlich sind wir jetzt im neuen Bund und wir haben Errettung und alles, was ein mega Segen ist. Aber wir wissen, Gott wird diese Sintflut nie wieder schicken. Wie muss sich Noah als Außenseiter gefühlt haben, so als Einziger? Also ich stelle mir das nicht leicht vor. Ich meine, ich war in der Schulzeit auch die Einzige, die an Gott geglaubt hat, die dafür gemobbt wurde bis zum Gehtnimmer. Und das ist schwer, aber ich hatte meine Familie, ich hatte meine Gemeinde. Noah hatte einfach niemanden. Dann weiter. Genau. Da sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, die gesamte Menschheit zu vernichten. Denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Bau dir ein Schiff aus Holz und dichte es außen und innen mit Pech ab. Wie schlau Gott ist, ne? Dass da nichts Wasser reinsieht, Gott. 3 Stockwerke soll es haben und jedes Stockwerk mehrere Räume. Es muss 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Hier steht sogar die Meteranzahl und keine Ellen. Setz ein Dach drauf, das einen halben Meter hoch ist, und bau an einer Schiffsseite eine Tür ein. Weiter. Mit einer großen Wasserflut werde ich die Erde überschwemmen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Nur dir gebe ich ein Versprechen. Du sollst überleben. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern ins Schiff. Nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen mit, damit keine Tierart ausstirbt. Jede Art der Vögel, des Viehs und aller anderen Landtiere soll mit ins Schiff kommen, damit sie alle erhalten bleiben. Leg genug Vorräte an, dass es für euch und die Tiere ausreicht. Noah führte alles so aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Im nächsten Kapitel lesen wir gleich nochmal die genauen Einzelteile. Also wenn du bis hierher nur die Geschichte bisher gelesen hast, dann denkst du, okay, nur ein Paar von jedem Tier. Aber ich überzeuge dich gleich vom Gegenteil. So, wie gigantisch muss sich Noah gefühlt haben, dass er wusste, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Gott hat einen Bund mit mir eingegangen, damit ich meine Familie retten kann. So, und er hatte jetzt diesen Auftrag. Er sollte ein Schiff bauen, Kilometer weit weg vom Meer. Wie haben die anderen ihn denn ausgelacht? Wie haben die anderen ihn denn angeschaut? So, was ist das für ein Verrückter? Der ist schon so verrückt, der glaubt an Gott. Und jetzt ist er so verrückt und baut hier einfach ein Schiff. Über 120 Jahre lang. Baut er hier ein Schiff, so weit weg vom Wasser. Und es hat noch nie auf der Erde zuvor geregnet. Lesen wir gleich. Es hat noch nie geregnet. Also, warum baut der Verrückte ein Schiff? Also, wenn ich Noah gewesen wäre, ich glaube, ich hätte zwischendrin schon ab und zu mal gezweifelt. Aber Gott sei Dank hat Noah immer noch dran festgehalten. Er blieb dran. Er hat das Schiff weiter gebaut und gebaut und gebaut, egal wie oft er ausgelacht wurde. Er blieb dran. Wie oft ist dein Glauben vielleicht herausfordernd? Wie lange muss es wohl gedauert haben, diese Arche zu bauen? Wir stellen uns das so vor, naja, so ein Haus baut sich schon mal ganz schnell, so ein Fertighaus, und dann hat man einen Kran und Maschinen und was weiß ich, aber Noah hatte gar nichts. Der hatte keine Maschinen, keinen Kran, der hat alles von Hand selbst irgendwie gebaut. Und welch Weisheit, Gott hat ihm alles, jedes Detail erklärt, wie das alles sein muss. Und er hat nicht einfach mal kurz wieder anrufen können, du Gott, wie war das nochmal, wie viel Meter breit? Nee, er hat sich das alles gemerkt und hat den Auftrag ausgeführt. Wirst du vielleicht auch manchmal belächelt, wenn du Aufträge von Gott hast? Wirst du vielleicht manchmal belächelt, weil du an Gott glaubst? Stell dir immer wieder vor, wie Noah sich gefühlt haben muss. Dann fällt es dir vielleicht leichter. Okay, 1. Mose 7, nächstes Kapitel. Dann sagte der Herr zu ihm, geh nun mit deiner ganzen Familie in das Schiff, denn du bist der Einzige, der noch vor mir bestehen kann. Nimm von allen reinen Tieren je 7 Paare mit und von allen unreinen nur ein Männchen und ein Weibchen. Bring auch je 7 Paare von allen Vogelarten mit, so können sich die verschiedenen Tierarten nach der Flut wieder vermehren und weiter bestehen. Noch eine Woche, dann werde ich es 40 Tage und 40 Nächte regnen lassen, damit alle Lebewesen umkommen, die ich geschaffen habe. Noah befolgte alles genau so, wie der Herr es befohlen hatte. Er war 600 Jahre alt, als die Wasserflut über die Erde hereinbrach. Also so ein alter Mann hat daran gearbeitet. Schon heftig, oder? Noah und seine Frau, seine Söhne und Schwiegertöchter gingen in das Schiff, um sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Sie nahmen die verschiedenen Tierarten mit, die rein und unrein, von den Vögeln bis zu den Kriechtieren. Paarweise kamen sie in das Schiff, so wie Gott es angeordnet hatte. So, Gott macht dir einen Auftrag und sagt, du sollst die Arche bauen. Den Rest überlasse mir. Noah musste nicht rausrennen und jedes Tier holen und sagen, komm jetzt, komm, bei Fuß, komm. Die Hühner, gut, gut, gut. Nee. Oder so ein Elefant, zieh mal einen Elefant. Wenn du schon einen Esel nicht ziehen kannst, wie willst du dann einen Elefant ziehen? Nee. Oder die Bienen, wie will er die denn? Naja gut, die konnten wahrscheinlich auch so irgendwie überleben. Aber die ganzen Tiere, da musst du da nicht stundenlang reinrennen und alle reinherrschen und dann musst du darauf aufpassen, dass sie drin bleiben. Nee. Gott machte den Rest. Gott hat die Tiere dazu bewegt, in das Schiff zu gehen. Gott hat's gemacht. Gott gibt dir deinen Auftrag und er kümmert sich um den Rest. Ist nicht in deiner Hand. Wenn du jemandem von Gott erzählst, ist es nicht in deiner Hand, ob er sich bekehrt. Wenn du deinen Auftrag ausführst, wird Gott den Rest machen. Entweder hast du nur den Samen gesät oder du wirst auch ernten, dass er sich bekehrt. Aber Gott macht immer komplette Sachen. Nächster Vers. Nach 7 Tagen brach die Flut herein. Okay, bleiben wir mal noch bis 10, genau. So, also, er hat jetzt von den reinen Tieren immer 7 mitgenommen und auch von den Vögeln. Und von den unreinen hat er 2 mitgenommen. Das Erste, was er tat, als sie aus der Arche ausgestiegen sind, er hat ein Opfer für Gott dargebracht. Stell dir vor, es gibt jetzt nur noch 2 reine Tiere, die er opfert. Dann wären die ausgestorben. Aber Gott hat alles mitbedacht, dass sie immer und immer wieder Opfer bringen konnten und die Tiere bestehen bleiben konnten. Wir haben gehört, dass Gott sich um den Rest gekümmert hat. Die Tiere sind von alleine in die Arche gekommen. Und dann ging es auch schon los mit dem Regen. Also, wenn es mal so eine Woche regnet, dann ist es schon ein bisschen depressiv, oder? Stellt euch jetzt mal vor, ihr seid wochenlang am Stück in so einer Büchse und es regnet nonstop. So, dann Vers 11 bis 24 lesen wir jetzt noch. Und dann kommen wir auch schon an den interessanten Teil der Schöpfungsgeschichte. Es war im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats. Alle Quellen in der Tiefe brachen auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. 40 Tage und 40 Nächte regnete es in Strömen. Aber Noah und seine Frau, seine Söhne und Schwiegertöchter waren genau an diesem Tag in das Schiff gegangen. Zusammen mit den verschiedenen Tieren. Sie waren paarweise gekommen, ein Männchen und ein Weibchen. Niemand fehlte, alle waren an Bord, genau wie Gott es befohlen hatte, und der Herr schloss hinter ihnen zu. 40 Tage lang fiel das Wasser vom Himmel, die Flut stieg ständig an und hob das Schiff vom Boden ab. Die Wassermassen nahmen immer mehr zu, bis das Schiff auf dem Wasser schwimmen konnte. Bald waren sämtliche Berge bedeckt. Das Wasser stand 7 Meter über ihren höchsten Gipfeln. Stellt euch mal vor, wie hoch die Berge sind. Und da trotzdem drüber stand das Wasser. Da war nichts mehr Land in Sicht. Da könntest du schippern und schippern und schippern einmal außen rum und da schreit keiner Land in Sicht. Nee, da ist kein Land in Sicht. Alle Lebewesen ertranken. Das Vieh, die wilden Tiere, Vögel, Kriechtiere und auch all die Menschen. Gott löschte das Leben auf der Erde aus. Niemand konnte sich retten. Nur Noah und seine Familie kamen mit dem Leben davon. Noch ein Vers. 150 Tage lang blieb das Wasser auf seinem höchsten Stand. Jetzt stelle ich mir das wieder ganz interessant vor. Du führst einen Auftrag aus und dann ist es soweit. Du gehst in die Arche und dann denkst du dir, hoffentlich regnet's wirklich. Hoffentlich habe ich richtig gehört. Hoffentlich, hoffentlich. Vielleicht war er so ganz aufgeregt und dann schüttet es nonstop und du denkst dir, Gott sei Dank habe ich richtig gehört. So ist es manchmal, wenn wir Aufträge ausführen, wenn Gott sagt, geh zu der Person hin. Soll ich wirklich? Soll ich wirklich? Okay, ich gehe. Und dann ist es genau das Richtige und du denkst dir, Gott sei Dank habe ich richtig gehört. Aber wie viel krasser war das dann für Noah? Oder wie krass muss es gewesen sein, zu hören, wie die alle sterben? Die haben bestimmt geschrien und gekämpft und das war bestimmt furchtbar. Dann, egal wie schlecht die Menschen sind, du hattest in dem Moment bestimmt Mitleid. Aber er wusste, er hat Gottes Stimme gehört, er hat den Auftrag ausgeführt und sein Leben und all das Leben dieser Tiere wurde gerettet. Wenn wir Geschichten vor Noahs Zeit lesen, wissen wir, dass die Menschen ziemlich alt wurden. Die wurden teilweise 1000 Jahre alt. Ist für uns unvorstellbar. Wir denken, unser Leben ist so lange und doch ist es eigentlich nur ein Bruchteil dessen, wie lange die Menschen damals gelebt haben. Wenn wir jetzt ganz kurz in den Anfang der Schöpfungsgeschichte gehen, sehen wir, wie Gott die Erde erschaffen hat. Und dann erkläre ich euch etwas, was mein Mind heftig geblowt hat, mein Verstand so richtig gesprengt hat. 1. Mose 1 ab Vers 1. Perfekt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser. Darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das ist so interessant, dass ich gerade Gänsehaut wieder kriege, jedes Mal, wenn ich das lese. Viele Wissenschaftler sagen, die Schöpfungsgeschichte ist völliger Humbug, weil wenn du ins Weltall fliegst, dann weißt du, da ist keine Wasserkuppel. Da ist kein Wasser zwischendrin. Das heißt, Diese Wasserkuppel, wie sie in der Schöpfungsgeschichte stand, hatte einen mega krassen Vorteil und hat die ganze Welt, wie sie damals war, in ein ganz anderes Klima gebracht, als wir es jetzt kennen. Wenn man so ein Terrarium anschaut und da ist es so richtig warm und feucht und der Luftdruck ist anders und wenn so eine Wasserkuppel über der Erde ist, schützt es von der Sonneneinstrahlung, es schützt vor allem Möglichen, was uns altern lässt. Denn warum altern wir? Weil die Sonne Zellen zerstört und die regeneriert werden und wir aber in unserem Leben nur eine gewisse Anzahl dieser Zellen haben. Das heißt, irgendwann kommen Falten, irgendwann wird man älter und irgendwann wird der Körper immer schwächer. So wird man älter. Ist da jetzt eine Wasserkuppel, verändert sich der Luftdruck und auch die Temperatur. Das ganze Klima verändert sich. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese Atmosphäre eine Schutzatmosphäre war. Nicht nur vor der Sonneneinstrahlung, sondern auch der Luftdruck war ganz anders. Jeder, der schon mal in die Berge gefahren ist und dessen Ohren geploppt haben oder schon mal mit dem Flugzeug geflogen ist, der merkt, der Körper reagiert auf Druckunterschiede. Wenn man zum Beispiel im Flugzeug eine Creme öffnet, dann ploppt da erstmal was raus, weil der Luftdruck ganz anders ist. Oder wenn man in die Berge fährt. Wir waren vor kurzem in der Schweiz, ich habe eine Creme aufgemacht und auf einmal macht so, pff, kommt so voll die Ladung raus, obwohl ich überhaupt nicht gedrückt habe, weil der Luftdruck höher ganz anders ist als hier unten. Das heißt, die Welt, wie sie damals war, wie Gott sie erschaffen hat, war ganz anders. Wissenschaftler haben diese Schutzatmosphäre irgendwie nachgestellt. Man findet leider nicht mehr viel im Internet darüber. Man kann da bestimmt irgendwo vielleicht in irgendwelchen Katakomben des Internets was finden, aber ich habe es gelesen und bestimmt hat mein Papa das, weil der hebt alles auf. Mit Taucherglocken. Und die haben gesehen, dass ein Schnitt innerhalb von kürzester Zeit von alleine zuwächst durch diese Atmosphäre. An einem Tag. Also so haben die das nachgewiesen. Und durch den anderen Luftdruck und das andere Klima sind also Wunden und die ganze Wundheilung ganz schnell passiert. Wenn dein Körper sich so schnell regenerieren kann, kann er auch viel länger leben. Und es gab keine Jahreszeiten. Das heißt, es gab keine Winter, in denen die Menschen erfroren sind. Es gab keine Sommer, die so heiß waren, dass dein Körper austrocknet. Es gab keine Jahreszeiten. Es hat auch noch nie geregnet. Das ganze Klima war komplett anders vor dieser Sintflut. Und wir haben gelesen, als die Sintflut anfing, brachen Quellen unterirdisch und oberirdisch auf. Das Wassergewölbe hat sich abgeregnet. Wenn es bei uns mal Unwetter hat und tagelang regnet, dann gibt's da auch Überschwemmungen, aber nicht so viel wie bei einer Sintflut. Das heißt, irgendwo muss diese Wassermasse ja herkommen. Die kam aus dieser Wasserkuppel und von den Quellen unterirdisch. Das heißt, man kann das alles beweisen, man kann das alles nachvollziehen. Ich habe gestern schon erwähnt, dass diese Wassermassen die Erde auch verändert haben. Nicht nur, dass die Kontinente auseinandergebrochen sind, sondern stellt euch mal vor, wie schwer Wasser ist. Wir hatten vor kurzem so einen Pool im Garten und wenn du den so ein bisschen anheben wolltest, da sind so ein paar hundert Liter Wasser drin. No chance. Ihr wisst, ein Liter Wasser wiegt ein Kilo. Das sind Wassermassen. Das ist enorm. Das heißt, dieses Gewicht drückte auf die Erde. Die Wissenschaftler wissen, Erdöl, Diamanten, Gold, was auch immer alles unter der Erde entsteht, unter Jahrmillionen von Jahren, ist völliger Humbug. Diese Kraft, diese Masse von wochenlangem schwerem Wasser auf der Erde hat das alles produziert. Und als ich das verstanden habe, dachte ich, Gott, dich gibt's wirklich auf jeden Fall. Die Schöpfungsgeschichte ist mehr als wahr. Und immer wenn dann in so Berichten kommt, vor 100 Millionen Jahren, wir alle vier dann immer, oh, ja klar. Wir wissen, dass nicht ohne Grund die Jahrzählung nach Jesus ist. 2020 Jahre nach Christus. Und auch davor war die Zählung vor Christus. Das heißt, alles dreht sich um Jesus. Alles dreht sich um die Schöpfung. Und da sehen wir... Krass. Er hat gesagt, dass alle Völker, die ganzen Aborigine und alle möglichen Völker, haben in ihren Geschichten Erwähnungen von Flut, von einer Flut eben drin. Also... Jeder beschreibt, dass da eine Flut war und es gibt auch noch weitere Beweise. Man könnte da endlos weitermachen, aber ich finde es mega interessant. Nur noch so ein kleiner Punkt, den habe ich gestern auch schon erwähnt. Zu der Zeit höchstwahrscheinlich gab es noch Dinosaurier. Das lesen wir auch in der Bibel. Und alle Skelette, die man findet, sind mit einer gekrümmten Wirbelsäule. Also alle, die zu dieser Zeit, zur gleichen Zeit gestorben sind, die, die natürlich vorher gestorben sind, die sind wahrscheinlich anders in der Erde, die Skelette, aber alle, die in der gleichen Zeit gestorben sind, die Dinos, sind alle mit einer gekrümmten Wirbelsäule. Und auch hier hatten Forscher Tests gemacht, klingt zwar furchtbar, jetzt einfach irgendwelche Tiere zu ertränken, aber sie haben rausgefunden, dass alle möglichen Geflügelarten, eben Hühner, Puten, Truthähne, ich glaube sogar Sträuße, ich weiß nicht genau, welche alle damit reinzählen, alle diese Tierarten, die man als Geflügel zählt, ertrinken, indem sie eine gekrümmte Wirbelsäule nach hinten haben. Also eigentlich wie ein Embryo, nur in die andere Richtung gekrümmt. Und man weiß, dass die Dinos sehr nah verwandt waren mit den Hühnern. Wenn ihr euch einen T-Rex vorstellt, ähnelt es schon einem Huhn, oder? Also die sind sich sehr ähnlich und ganz komischerweise sind alle diese Dinos ertrunken. Wo soll denn das Wasser hergekommen sein, wenn nicht von der Sintflut? Also ich kann da nur staunen, wie viel Wissenschaft man mit der Bibel beweisen kann und umgekehrt. Also ich weiß nicht, ob euch das genauso begeistert wie mich, aber ja, auf jeden Fall konnten die Menschen damals viel älter werden, weil diese Schutzatmosphäre dieses ganze Klima verändert hat. Und erst ab der Sintflut gab es Jahreszeiten. Das lesen wir auch irgendwo. Ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber irgendwo steht es auch, dass dann sich das Klima verändert hat. Und Gott hat selber gesagt, das Leben soll auf 120 Jahre begrenzt sein. Wie alt werden wir die meisten? Ja, maximal 120, ne? Gott hat die Grenze gesetzt, weil er wusste, das ist so viel Zeit, wo man Unfug machen kann. Lieber begrenzen wir das. Und jetzt stell dir mal vor, du bist wochenlang mit den gleichen Menschen in einem Gebäude eingesperrt. Erinnert mich so ein bisschen an Corona. Aber wann würde dir die Decke auf den Kopf fallen? Wann würdest du durchdrehen und merken, boah, ich halte es nicht mehr aus. Die nerven mich. Genau, wenn die WLAN-Verbindung dann auch noch kaputt ist, ne? Nee, also die Vorstellung ist schon krass. Aber sie hatten ja viele Rückzugsorte, haben wir gelesen. Es gibt viele Räume und die Familie war jetzt auch nicht so riesig, weil es ja nur eine Familie mit Söhnen, Schwiegertöchtern und Kindern war. Und ich bin mir auch sicher, dass sie sich keine Sorgen übers Essen machen mussten, weil sie mit Sicherheit genug dabei hatten. Denn Gott hat gesagt, nimm genug Vorräte mit. Okay, 1. Mose 8, 1 bis 5. Da lesen wir, wie es weitergeht. Aber Gott hatte Noah und die Tiere auf dem Schiff nicht vergessen. Zum Glück, ne? Er sorgte dafür, dass ein Wind aufkam, der das Wasser zurückgehen ließ. Die Quellen in der Tiefe versiegten und die Schleusen des Himmels wurden verschlossen. Auch hier lesen wir das nochmal, die Schleusen des Himmels. Die sind verschlossen. Und das Interessante ist auch, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass es ja nie geregnet hat. In einem Terrarium, da ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass du Wasser sprühst und dann bleibt es da drin. Es steigt immer wieder auf, bleibt an der Decke, tropft wieder ab. Beziehungsweise die Luftfeuchtigkeit ist so gesättigt, also die Luft ist so gesättigt, dass so viele Wassertropfen pro Kubikmeter Luft komplett voll ist. Also das Wasser in der Luft hat ausgereicht, um die ganzen Pflanzen mit Feuchtigkeit zu versorgen. So verrückt, wie Gott es erschaffen hat. Für uns klingt das jetzt so verrückt, aber das war der Ursprung. So war das zuerst. Wie genial Gott ist. Da war alles so feucht und so warm und so angenehm, dass die Menschen uralt werden konnten, dass die Tiere überlebt haben, dass die Pflanzen von alleine gelebt haben, dass sie genug Flüssigkeit hatten. Er hat gesagt, dass auch die Dinosaurier damals, die hätten gar nicht mit der Atmosphäre leben können, die jetzt herrscht. Denn die hatten viel größere Herzen und die Abstände vom Herz bis in jede Gliedmaße war so extrem, dass das gar nicht ausgereicht hätte. Aber in dieser Schutzatmosphäre konnten sie überleben. Mit Sicherheit war auch das der Grund, warum Gott die nicht mit aufs Schiff genommen hat. Auch weil sie gefährlich waren, aber gut für uns, dass das nicht so eskaliert mit so komischen Dinos. Nee, aber eine Giraffe hat er noch gesagt. Eine Giraffe ist zum Beispiel ein Tier, wo das Herz extrem weit weg vom Kopf ist. Und die Giraffe ist so das letzte Extrem, wo das funktioniert in unserer Atmosphäre, dass das Herz schafft, das Blut hochzupumpen. Und die Schleusen des Himmels wurden verschlossen, sodass kein Regen mehr fiel. Nach den 150 Tagen ging das Wasser allmählich zurück. Und plötzlich am 17. Tag des 7. Monats saß das Schiff auf einem der Berge von Ararat fest. Schon bis zum ersten Tag des 10. Monats war das Wasser so weit gesunken, dass die Berggipfel sichtbar waren. Es hat also ganz schön lang gedauert. Dann 6 bis 12. Verse 6 bis 12. Nach weiteren 40 Tagen öffnete Noah das Fenster. Ja. Und ließ einen Raben hinaus. Der flog so lange ein und aus, bis das Wasser abgeflossen war. Noah ließ eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser versickert war. Aber die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen, denn die Flut bedeckte noch das ganze Land. Darum kehrte sie zu Noah zurück. Er streckte seine Hand aus und holte sie wieder ins Schiff. Dann wartete er noch weitere 7 Tage und ließ die Taube erneut hinaus. Sie kam gegen Abend zurück mit dem frischen Blatt eines Ölbaums im Schnabel. Da wusste Noah, dass das Wasser fast versickert war. Also die Pflanzen haben wieder angefangen zu blühen. Wie auch immer die Pflanzen es überlebt haben, aber Gott ist einfach ein Genie. Eine Woche später ließ er die Taube zum 3. Mal fliegen und diesmal kehrte sie nicht mehr zurück. Also in den verschiedenen Übersetzungen lesen wir so die Abschnitte, wie lange das war. Aber wenn wir nochmal kurz zusammenfassen, es regnete 40 Tage und 40 Nächte. 150 Tage stieg das Wasser an. Wir wissen aber nicht ganz genau, ob die 40 Tage, wo es nonstop geregnet hat, innerhalb der 150 waren oder ob man die beiden Zahlen nochmal addieren muss. Aber halten wir mal die 150 fest, wo das Wasser stieg. 150 Tage sank das Wasser. Währenddessen lief die Arche auf dem Gebirg Ararat. Nach 2,5 Monaten sah man weitere Berggipfel. So, sind schon 300 Tage. Nach 40 Tagen ließ Noah den Raben fliegen, also nochmal 40 Tage. Dann ließ Noah die Taube fliegen. Nach einer Woche ließ er die Taube nochmal fliegen, sie kam mit dem Olivzweig zurück. Nach noch einer Woche ließ er die Taube fliegen und sie kam nicht zurück. Was ist das für ein krasser Zeitraum, bitte? Und dann lesen wir, parallel dazu steht, 10,5 Monate, nachdem die Flut begonnen hatte, öffnete Noah das Dach. Aber nochmal weitere 2 Monate wartete er, bis die Erde trocken war. Also es ist ein heftiger Zeitraum. Es sind nicht einfach nur ein paar Wochen, es ist einfach über ein Jahr. Und die hatten keine Konservierungsstoffe für die ganzen Lebensmittel, ne? Wie sie das gemacht haben. Gott hat es ihm bestimmt erklärt. So, dann, wo waren wir jetzt? Genau, Vers 13. Im 601. Lebensjahr Noahs, am ersten Tag des ersten Monats, war das Wasser abgeflossen. Noah entfernte das Dach vom Schiff und hielt Ausschau. Tatsächlich, das Wasser war verschwunden. Am 27. Tag des 2. Monats war der Erdboden wieder trocken. Also wir haben gerade eben den ersten Tag des 1. Monats gelesen, jetzt sind wir beim 27. Tag des 2. Monats. Also nochmal weitere Wochen und Monate, die er gewartet hat, bis die Erde wieder trocken war. Stell dir vor, du hast deinen Auftrag von Gott und es ist endlich fertig, aber du musst nochmal warten. Was hat der Noah für eine Geduld? Aber Gott wusste, wenn ich euch jetzt schon aus der Arche rauslasse, da ist die Erde noch zu feucht. Wenn es mal tagelang geregnet hat und du gehst raus in die Erde, dann ist sie immer noch matschig. Nach ein paar Tagen. Und wie lange hat's da geregnet? Wie lange war es da nass? Aber Gott hat alles perfekt getimt. Erst wenn die Erde wieder so trocken war, dass alle überleben konnten und alle sicher waren, erst dann durften sie raus. Und Noah hat nicht gesagt, naja Gott, ciao, jetzt haben wir es geschafft und ich mache jetzt mein eigenes Ding. Nee, er blieb bis zum Ende treu. Er blieb bis zum Ende gehorsam. Er sah, dass das Land trocken war und musste weitere 2,5 Monate warten. Oder 2 Monate, genau. Bei welchen Aufträgen, die Gott dir gibt, sagt er auch manchmal, warte auf mein Go. Wie oft willst du losrennen, weil es aussieht, als wäre der Zeitpunkt da? In welcher Situation solltest du aber auf Gottes Timing warten? Und egal, wie schlimm das alles aussah, wenn der Wasser immer weiter steigt und immer weiter steigt, wie viele Sorgen haben sie sich in der Zeit vielleicht gemacht? Die Frage müssen wir gar nicht beantworten. Aber wenn es so aussichtslos erscheint, du bist da in dieser Hütte gefangen und du weißt nicht, wie lange halten die Lebensmittel? Hat Gott es wirklich perfekt getimt? Und es ist immer noch kein Ende in Sicht. Das Wasser ist immer noch genau gleich hoch. Wir sehen immer noch keinen Berg. Oder dann sickert's und plötzlich bleibt's wochenlang so stehen und du denkst, es passiert hier überhaupt noch was? Wie oft ist es in deinen Aufträgen, in deinem Leben so? Oder generell in deinem Leben, wo du denkst, passiert überhaupt gerade was? Tut sich überhaupt was? Aber vielleicht arbeitet Gott unterirdisch, öffnet die Schleusen, dass das Wasser zurücksickern kann in deinem Leben. Vielleicht siehst du nur die Wassermasse und denkst dir, oh, es passiert doch gar nichts. Kein Geld da, kein was auch immer. Du siehst den Umstand. Aber vielleicht arbeitet Gott ja im Verborgenen. Und das tut er definitiv. Oder wenn es schon danach aussieht, als wäre der richtige Zeitpunkt. Aber Gott sagt, warte. So, dann weiter. Genau, da sagte Gott zu Noah, verlass mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern das Schiff. Lass alle Tiere frei, die bei dir sind. Die Vögel und alle großen und kleinen Landtiere, sie sollen sich vermehren und sich auf der Erde ausbreiten. Also verließ Noah mit seiner Familie und allen Tieren das Schiff. Dann baute er für den Herrn einen Altar und brachte von allen reinen Vögeln und allen anderen reinen Tieren je eines als Brandopfer. Was war das Erste, was er gemacht hat? Oh, ich erkundige die Welt, wie sieht das jetzt alles aus? Plötzlich gibt's neue Kontinente, plötzlich gibt's da Wasser, das Klima ist anders, das Wetter ist anders. Wow, nee. Das Erste, was er getan hat, ist Gott angebetet. Er hat Gott gedankt, dass Gott ihn verschont hat. Er hat Gott gedankt, er hat ihm sofort ein Opfer gebracht. Das ist das, was wir als Erstes tun sollten. Egal in welcher Situation wir sind. Ob es uns gut geht oder schlecht geht. Unser Lobpreis soll die erste Wahl sein. Das Erste, was wir tun und dann alles andere. Weiter. Der Herr wurde durch das Opfer gnädig gestimmt und sagte sich, nie mehr will ich wegen der Menschen die Erde vernichten, obwohl sie von frühester Jugend an voller Bosheit sind. Nie wieder will ich alles Leben auslöschen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Hier sind die Jahreszeiten, die es vorher gar nicht gab. Dann gehen wir noch in 1. Mose 9, Abvers 8. Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und mit all euren Nachkommen. Dazu mit allen Tieren, die auf dem Schiff waren. Das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich durch eine Wasserflut die Erde und was auf ihr lebt vernichten. Das gilt für alle Zeiten. Ich schließe diesen Bund mit euch und allen Lebewesen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Ich denke, das wusstet ihr bestimmt, der Regenbogen, aber vielleicht seht ihr jetzt einen Regenbogen mit einer ganz anderen Ansicht. Vielleicht habt ihr jetzt andere Gedanken, wenn ihr einen Regenbogen seht. In meinem Abi habe ich eine Präsentation machen müssen, so eine Ausarbeitung, und wir hatten natürliche Lichtphänomene als Hauptthema, und wir hatten gerade in unserer Gruppe hatten wir Sonne, Blitze, Regenbogen und Polarlichter. Ratet mal, welches Thema ich hatte. Und der Regenbogen hat mich so fasziniert, weil es so viele physikalische Lichtphänomene sind, die zusammenwirken, um den Regenbogen entstehen zu lassen. In welchem Winkel du stehen musst, dass du das Licht siehst. Und wenn ihr euch diesen Regentropfen vorstellt, der sich ja eigentlich bewegt, das ist das Verrückteste. Geht das Sonnenlicht rein, spiegelt sich, geht wieder raus, bricht sich wie ein Diamant in viele Farben, und sämtliche andere Phänomene wirken zusammen, sodass du immer in der gleichen Reihenfolge diese Farben sehen kannst. Und manchmal, wenn Gott besonders kreativ ist, kommt da noch ein zweiter Regenbogen, der genau in der anderen Reihenfolge die Lichter hat,
Ja.
Und dieser Nebenregenbogen ist in einem anderen Winkel, wo sich das doppelt, dieser Prozess doppelt stattfindet. Also es ist so verrückt, kein Wissenschaftler kann sich das so richtig erklären. Die versuchen immer alles irgendwie in Worte zu fassen, aber das funktioniert nicht. Keiner kann sagen, wie das so besonders und so wunderschön entstehen kann. Weil Gott so kreativ ist und weil er dich immer wieder daran erinnern will, hey, es hat gerade geregnet, aber jetzt scheint wieder die Sonne.
Amen.
Es hat gerade geregnet, aber nicht lang. Im Vergleich zur Sintflut. Es hat gerade geregnet, aber jetzt scheint die Sonne wieder. Seh das prophetisch für dein Leben. Wenn es gerade in deinem Leben geregnet hat, warte auf den Sonnenschein, sieh den Regenbogen und sag, jetzt scheint die Sonne wieder. Danke, Jesus. Danke, dass jetzt die Sonne wieder scheint. Und wenn du in dieser Position bist, wo du einen Regenbogen siehst, ich danke Gott immer dafür, dass ich genau in dem Winkel gerade bin, dass ich die richtige Größe habe, dass ich genau in dem Winkel das sehen kann und dass ich die Farben bestaunen kann. Das kann kein Mensch erschaffen. Das kann auch kein Urknall erschaffen. Wie soll das gehen? So viele wunderschöne Phänomene aus irgendeinem kleinen... Das kann doch gar nicht gehen. Dann wäre alles so einfach und simpel wie eine Welt, die ein Mensch erschaffen hätte, wie irgendein Film. Aber Gott hat so viele Phänomene in der Welt, die sich kein Mensch erklären kann. Genauso Polarlichter. Natürlich können die sagen, ah, das sind irgendwelche magnetischen Teile in der Luft, die halt mit der Sonne und bla und mit dem Mondlicht und dann gibt es die Farben. Aber warum? Nee, das können sie nicht erklären. Weil Gott so ein gigantischer Schöpfer ist und weil er unseren Verstand auch ein bisschen begrenzt hat, um uns zu zeigen, hey, ich bin immer noch Gott. Ich bin immer noch größer als jeder von euch. Ich hab's in der Hand. Und ich bin auch größer als all deine Feinde. Ich bin größer als alle Probleme. Ich hab's in der Hand. Als sie die Arche verlassen hatten, stehen sie auf einer veränderten Welt. Sie war anders, als sie sie kannten. Ein anderes Klima, Jahreszeiten, Kontinente, andere Pflanzen, keine Dinos mehr, keine Menschen und keine Tiere, außer die Überlebenden der Arche. Die Landoberfläche war komplett verwüstet. Gebirge und Ozeane sind verschwunden. Dadurch sind neue Gebirge und mehrere Ozeane entstanden. Doch die Welt würde noch weitere Veränderungen ausgesetzt werden, die zusammen zu den Kontinentalverschiebungen führten. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist auch in Hiob nochmal geschrieben. Und in 1. Mose 10, Vers 25 steht dann also nach der Sintflut steht, denn zu seinen Lebzeiten wurde das Land verteilt und geteilt. Und Geophysiker beweisen eben dann diese Kontinentalverschiebung, die ich vorhin schon erwähnt habe, die auch eine Folge dieser Sintflut war. Jetzt habe ich euch mit ziemlich viel Wissen bombardiert, aber ich glaube, ihr könnt meine Faszination vielleicht jetzt so ein bisschen begreifen. Also ganz oft fragen mich Leute und sagen, wie konntest du Maschinenbau studieren, wie konntest du was Naturwissenschaftliches studieren, wenn du gar nicht an den Urknall glaubst? Tja, weil mein Gott viel schlauer ist als Darwin. Viel schlauer. Herr, ich danke dir, dass du all diese Weisheiten jedem Einzelnen offenbarst. Falls irgendwas noch dabei ist, was jemand nicht greifen oder verstehen konnte, zeig du es ihm. Und falls irgendetwas davon nicht ganz korrekt war, dann löschest du aus der Erinnerung. Aber alles, was deinem Wort entspricht, alles, was deiner Wahrheit entspricht, das füll in ihre Herzen, lass sie erinnern, wenn sie mal wieder darüber sprechen. Wenn irgendjemand sagt, du bist doch Christ, wie soll denn das funktionieren? Es gab doch gar keine Schöpfungsgeschichte, das ist doch alles Humbug. Lass sie daran erinnern, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass dein Wort total Sinn macht, dass alles einen Sinn macht, was da steht. Und ich danke dir, dass du uns diese Offenbarung gibst, damit wir dich besser greifen können. Und nicht dieses Wissen ist wichtig. Deine Liebe, deine Gnade und alles, was damit zusammenhängt mit der Errettung, ist das Allerwichtigste. Aber es ist gut, auch im Hintergrund zu wissen, man muss nicht dumm sein, um an dich zu glauben. Man kann auch hochintelligent sein und das sind wir alle hier. Wir können intelligent sein und trotzdem an dich glauben, weil wir wissen, dass alles, was du sagst, Sinn macht. Weil dein Wort die Wahrheit ist, weil du der Schöpfer bist und weil du so ein wunderschöner, kreativer Schöpfer bist. Lass uns aufmerksam durch diese wunderschöne Welt gehen und jede natürlichen Phänomene, die sich kein Physiker oder sonst was erklären kann, lass uns sie mit anderen Augen sehen. Lass uns jeden Tag, jeden Morgen, an dem du diese Farben an den Himmel malst, einen Sonnenaufgang oder auch einen Sonnenuntergang, dieses Morgenrot und Abendrot. Jedes Mal ist es ein neuer Farbton, den du erschaffen hast. Lass uns das mit anderen Augen sehen. Lass uns deine Schöpfung mit anderen Augen sehen. Und lass uns noch mehr Gnade für alle Menschen in unserem Umfeld haben. Noch mehr Gnade für alle, die nicht auf dem richtigen Weg gehen. Lass uns lieber Mitleid mit diesen Menschen haben. Und lass uns dankbar sein, dass keine Sintflut wiederkommt, sondern dass wir es in der Hand haben, dass diese verlorenen Seelen doch noch die Wahrheit hören. Danke, Jesus. Amen.